das erste Investment, was ich jemals gemacht habe, hat innerhalb von 2 Jahren 29x Cash on Cash returned. Das war aber noch, bevor ich überhaupt Geld hatte.
Ja.
Dafür bin ich in den Dispo gegangen, um das Investment zu machen. Ja. Wenn du einfach gut bist, dann ist es halt egal, ob du 18 bist oder 42. Wenn du gut bist und die richtigen Sachen mitbringst, dann kannst du das Geld bekommen. Und dann kannst du quasi anfangen zu bauen.
So, heute im Podcast einer, der hat schon zweimal YC gemacht, hat die erste Firma für viel Geld verkauft, die zweite Firma so mehr oder weniger ganz gut verkauft, aber was viel spannender ist, was er jetzt macht, nämlich ist er so eine Art Super Angel, hat über 50 Investments allein in den letzten 2 Jahren gemacht, alles Early Stage, pendelt zwischen San Francisco und New York und raised jetzt gerade einen Fund, also hier eine kleine Premiere sozusagen als Announcement für seine neue Firma, also sein eigener VC-Fund. Und wir haben einen sehr wilden Ritt durch sein Leben gemacht. Er wollte mal Olympionik werden und ist jetzt eben ein VC. Und ich hatte sehr viel Spaß mit Mike Malko. Eine Firma gibt's nicht, weil er ist einfach Angel. Auf geht's in den Podcast.
Moin Mike.
Moin.
Grüß dich. Ich habe irgendwo gesehen, dass du mal Olympionik werden wolltest in der Schulzeit, stimmt das?
Ja, ich wollte Olympionik werden, aber ich wollte sehr speziell auch Handball-Weltmeister werden.
Okay.
Ich hab sehr lange Handball gespielt, das war so mit Abstand meine größte Passion.
Mhm.
Ich habe angefangen, als ich 4 war.
Ja.
Und dann 5-mal die Woche, 6-mal die Woche trainiert, jedes Wochenende Sport, eigentlich so mein ganzes Leben, bis ich irgendwie eine große Verletzung hatte, als ich 16 war, dann nochmal so 1,5 Jahre danach weitergemacht.
Mhm.
Und dann immer nur noch nebenbei ab und zu mal wieder gespielt. Aber ja, es gibt noch ein sehr lustiges Interview von mir. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwo existiert, wo ich mal, als ich 10 war, im WDR interviewt wurde, wo mir die Frage gestellt wurde, was ich später irgendwann mal machen will.
Mhm.
Und dann ging es um Olympionik, speziell um Handball und Handball-Weltmeister. Aber daraus ist dann leider nichts geworden.
Na gut, ich meine, du bist riesig groß. Insofern, da war auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen und dann quasi genau zwischen Köln und Düsseldorf in so einer kleinen Stadt, wo Handball sehr, sehr groß ist, in Dormagen.
Okay.
Fühle mich sehr stark als Kölner.
Ja.
Bin auch Fan vom FC.
Mhm.
Also ja, das ist so die Gegend, in der ich aufgewachsen bin.
Okay. Ja. Ich habe in Köln studiert, insofern haben wir da was gemeinsam. Wenn du da so ein bisschen an diese Leistungssportzeit zurückdenkst, ne, glaubst du, das hat dir geholfen? Also wenn du so überlegst, so wie dieses Drilling und 4-5 Mal die Woche Training, meinst du, das hat dir geholfen später als Gründer?
Definitiv. Also ich glaube, es gibt so mehrere Sachen, auf die ich zurückschauen kann. Ich glaube, Nummer 1 ist einfach Disziplin. Weil wenn du halt, seitdem du irgendwie 5 bist, einfach mehrfach die Woche Sport hast und das auch nicht aus dem Programm rausreden kannst, sondern du bist halt einfach da und wenn es gut läuft, läuft es gut. Wenn es nicht läuft, musst du trotzdem weitermachen. Ich glaube, Disziplin ist sehr, sehr groß. Die zweite Sache ist, man lernt gezwungenermaßen mit Niederlagen umzugehen. Wir haben zwar in der Regel mehr gewonnen als verloren, aber man gewinnt nicht alles, so ist der Sport, selbst wenn man die beste Mannschaft der Welt ist, die wir nicht waren. Aber und das ist ja auch eine der wichtigsten Sachen im Gründertum, mit Niederlagen lernen umzugehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man das schon früh lernt, weil wenn man quasi nur in der Schule aktiv ist und dann nur studiert und nie irgendwas darüber hinaus macht, nie sich quasi mit anderen Leuten misst oder irgendwie den Markt sich irgendwie anschaut als Unternehmer oder dann eben Sport macht, da lernt man nicht wirklich zu verlieren. Also klar, man kann auch irgendwie mal eine schlechte Note schreiben oder so, aber ist im Endeffekt dann nicht so schlimm.
Mhm.
Ich glaube deswegen die Fähigkeit, speziell Niederlagen als Ansporn zu nehmen. Ich glaube, das ist sogar, weil ich bin mit Niederlagen nie gut umgegangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich das positiv aufgenommen habe, sondern ich war danach so wütend und traurig, dass ich eher dann einfach dann am nächsten Tag noch härter trainiert habe.
Ja.
Und ich glaube, der dritte Teil, das ist halt speziell für mich, weil ich Teamsport gemacht habe. Man lernt sehr stark, wie wichtig eine gute Synergie in dem Team ist, über die Fähigkeiten der einzelnen Leute hinaus.
Mhm.
Als Beispiel, als wir Landesmeister geworden sind damals, habe ich das Gefühl, dass unser Team eigentlich schlechter war, individuell, als in dem Jahr davor, wo wir es nicht geworden sind. Aber die Synergie einfach perfekt gepasst hat.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so eine dritte Sache, die man noch irgendwie mitgenommen hat. Und dann macht es natürlich auch einfach sehr viel Spaß. Also zumindest hat es mir sehr viel Spaß gemacht.
Klar. Und haben dich deine Eltern da irgendwie so ein bisschen beeinflusst? Ich meine, wenn man mit 4-5 Mal die Woche zum Training muss, das ist ja meistens dann, dass der Vater, die Mutter im Hintergrund steht und mit der Peitsche so ein bisschen so wie in den USA ist das ja viel.
Ja.
Aber hat das dich, also sind deine Eltern irgendwie Unternehmer und haben dich so ein bisschen in die Richtung gedrückt oder wie kann man sich das vorstellen?
Unternehmer überhaupt nicht, aber sehr sportbegeistert.
Mhm.
Aber die standen niemals mit der Peitsche hinter mir, sondern einfach nur mit purer Begeisterung. Meine Eltern haben sich lustigerweise bei einem Volleyballturnier kennengelernt.
Okay.
Also die haben alle möglichen Sportarten gemacht. Mein Vater war irgendwie, als er jung war, irgendwie westdeutscher Meister im Schwimmen, hat dann gleichzeitig noch irgendwie Taekwondo sehr lange gemacht und Badminton und Spielertrainer Volleyball. Also okay. Sport war immer ein sehr großes Thema bei uns in der Familie. Mhm. Aber niemals mit Peitsche, sondern immer einfach nur pure Begeisterung. Ich konnte machen, was ich wollte. Und ich wollte den Ball hinterherlaufen und den Ball ins Tor werfen. Und allgemein haben wir ich und mein kleiner Bruder, sehr viel Sport gemacht. Handball, Fußball. Sobald sich irgendwo ein Ball bewegt hat, sind wir hinterhergelaufen. Also es war quasi nicht so, wie du es dir vorstellst, dass man dazu gezwungen wird, sondern ich konnte mir aussuchen, was ich irgendwie machen möchte und bin dann einfach da gelandet.
Ja, cool. Und sag mal, erzähl mal ein bisschen weiter. Du bist dann nach der Schule an die WAU, ne, als nächstes?
Genau. Ich hatte noch eine kleine Zwischenstation, interessanterweise. Ich habe ein duales Studium angefangen damals bei Henkel. Primär, weil ich einfach irgendwie die Praxiserfahrung haben wollte. Ich wollte meine Eltern nicht auf den Taschen liegen und habe dann gedacht, okay, das ist gut. Da kann ich irgendwie lernen, wie man in der Wirtschaft arbeitet und gleichzeitig auch Geld verdienen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht dem Ambitionslevel entsprochen hat, was ich irgendwie für mich haben wollte. Mhm. Ich habe sehr gute Menschen kennengelernt, sehr nette Mitstudierende gehabt, aber irgendwie nicht gerade das Level erreicht, was ich irgendwie erreichen wollte. Habe dann relativ schnell gekündigt, habe mich dann irgendwie umgeschaut in ganz Europa, war irgendwie in den typischen Unis, die dann irgendwie was mit Unternehmertum oder allgemein ambitionierten Leuten zu tun haben, bin dann in der WU gelandet, primär auch, weil ich halt ein bisschen Research gemacht habe und die Daten waren halt gerade damals mittlerweile auch einfach sehr klar, dass da sehr viele Unternehmer studieren und habe mich dann dafür entschieden, dorthin zu gehen und hatte eine sehr gute Zeit da. Habe dann quasi 2 Jahre in Deutschland gemacht und 1 Jahr in LA. Mhm. Ein halbes Jahr davon offizielles Auslandssemester, ein halbes Jahr inoffizielles Auslandssemester, weil ich so gut in den USA fand, dass ich nicht wieder zurück wollte.
Ja. Wieso? Also ich meine, einfach vom Wetter in LA oder weil du die Unternehmer und die Kultur schon kennengelernt hast?
Nee, also um ganz ehrlich zu sein, LA war mehr Spaß als Arbeit. Wir haben natürlich auch nebenbei, also wir sage ich, weil ich habe lustigerweise meinen Mitgründer, der auch Deutscher ist, in Los Angeles kennengelernt damals. Mhm. Er war von einer anderen deutschen Universität, quasi da Auslandsstudierender. Und wir hatten eine sehr gute Zeit. Aber gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass wir dort näher an den Leuten sind, mit denen wir uns langfristig umgeben wollen. Gerade was das Ambitionslevel angeht, was auch die interessanten Sachen angeht, die irgendwie vorher gemacht worden sind. Ab und zu mal nach San Francisco auch geflogen. Beziehungsweise nicht mehr geflogen. Wir hatten noch nicht so viel Geld. Wir haben immer den Bus genommen. den Fernbus, genau. Ja, ja,
geil.
Haben uns irgendwie durchgequält. Ja, ja. Mhm. Ja, Flixbus ist dann irgendwann gelauncht, lustigerweise. Aber den gab es ganz am Anfang noch gar nicht.
Ja.
Und
ich meinte nur, weil die ja gekauft haben.
Ja, 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 genau. Mhm. Ja. Und genau, hatten dann einfach insgesamt irgendwie eine sehr gute Zeit und ich hatte sogar damals davor, quasi bevor ich in LA war, schon ein Praktikum im Silicon Valley gemacht, nach meinem zweiten Semester an der WU und wusste dann einfach, okay, nach der Uni geht's irgendwann hier hin.
Ja. Und wie bist du das dann angegangen? Also ist das dann durch das Studium hier, dass man dann ein einfacheres Visum bekommen hat oder wie hast du das?
Nicht so direkt, also das Praktikum an sich war einfach nur reine Fleißarbeit.
Ja.
Ich saß mit einem anderen Kumpel von mir von der WU wochenlang, ich glaube, es hat irgendwie insgesamt 5 Wochen, 6 Wochen gedauert, jeden Tag in unseren Study Rooms und wir haben einfach nur cold LinkedIn-Messages und cold E-Mails geschrieben an alle möglichen Startups.
Mhm.
Und nach einigen 100 Messages, die wir geschrieben haben jeweils, haben uns dann jeweils ein Startup genommen. Aber das war wirklich wochenlange, wir haben alle möglichen Leute angeschrieben, wir haben alles, das war pre-AI, also ja, nicht pre-AI, aber pre-LLMs. Also wir haben alles per Hand geschrieben, immer persönliche, wir haben versucht, irgendwelche persönlichen Gemeinsamkeiten zu finden, wir haben geschaut, wer war auf unserer Schule, wer war an der WAU, wer war irgendwo anders. Ich habe dem YouTube-Gründer geschrieben, weil der lustigerweise bei mir auf dem Gymnasium die ersten 2, 3 Jahre war, bevor er damals ausgewandert ist.
Ja.
Das heißt, wir hatten denselben Deutschlehrer, der hat mir nicht geantwortet. Ja. Aber irgendwann haben mir dann Leute geantwortet und dann habe ich damals quasi die große Chance bekommen, im Silicon Valley eins meiner ersten Praktika zu machen. Und ich fand es so unglaublich geil. Ich habe wirklich, sobald ich aus dem Flieger schon gekommen bin, es weiß ich noch, in meinem Uber auf dem Weg zur Unterkunft habe ich über Startups geredet, weil der Uber-Fahrer mit mir über Startups geredet hat und ich wusste schon, okay, hier bin ich gut aufgehoben. Und das hat sich dann einfach die ganze Zeit bestätigt, egal wen man trifft. Man trifft einfach inspirierende Leute und das hat sich dann auch weiterhin danach bestätigt.
Ja, ja, erzähl mal, dann hast du die erste Firma gebaut, Blair. War das direkt nach dem Studium oder hast du erst noch irgendwas anderes gemacht?
Ich war kurz noch bei Stripe. Mhm. Ich war quasi direkt nach dem Studium bei Stripe. Mhm. Ich wusste schon, dass ich mit David gründen will, aber wir wussten nach dem Studium nicht direkt, was wir direkt gründen wollen. Das heißt, wir haben uns gesagt, okay, nehmen wir nochmal irgendwie was mit und dann treffen wir uns knapp über einem Jahr danach und dann gründen wir quasi zusammen. Ja.
Und dann habt ihr so ein My Rich Uncle Produkt gebaut?
nicht ganz. Aber wir haben erstmal, also quasi erstmal bei Stripe, da war ich zwischen San Francisco, Dublin und Berlin unterwegs, super gute Zeit gehabt. Bei Stripe war es damals so, das war eine Open Book Policy quasi. Du konntest fast jede Entscheidung, die im Unternehmen getroffen wurde, einfach intern nachlesen. Warum wurde dieses Feature gebaut? Warum wurde dieser Sales-Deal gewonnen oder verloren etc.? Das heißt, ich habe quasi 70 Stunden die Woche gearbeitet und dann nochmal 20 Stunden diese ganzen Sachen gelesen und einfach alles irgendwie aufgesogen.
Gab es dann da so eine Art Wiki, wo das einfach
genau, alles... Genau, es gab einfach internes Knowledge-Wiki. Du konntest quasi alles durchlesen. Und ich habe dann wirklich einfach meine Abende und Nächte und mein Wochenende mit verbracht, einfach so viel aufzusaugen wie möglich. Hatte eine sehr gute Zeit, bin sehr großer Fan von der Stripe-Kultur insgesamt, sehr viel mitgenommen. Und dann quasi knapp über einem Jahr danach dann nach San Francisco gezogen, um das erste Unternehmen zu bauen.
Kurze Werbeunterbrechung, aber es ist eigentlich gar keine Werbung, sondern ich habe eine Frage. Und zwar überlegen wir gerade zusammen mit einem Freund von mir hier in San Francisco, der in Stanford gerade sein MBA macht, eine kleine German-Konferenz sozusagen zu machen, wo wir einfach ja interessante Speaker, also so die Leute, die bei mir im Podcast waren, aber auch andere Leute, also richtig geile Founder, gute Leute, die VCs sind, die richtig gute Gründer sind, hier zusammenzubringen im House of AI. Und eben einen sozusagen Invite-Only, also eine exklusive Gruppe von Gästen dazu zu holen, also ungefähr 100 Leute, eine Art von Mini-Konferenz sozusagen. Ein Tag, vielleicht sogar anderthalb Tage, ein Abend mit Programm und so weiter, hier in San Francisco. Und da habe ich mir gedacht, wir haben hier den Podcast, hören ja ein paar tausend Leute zu, wer von euch hätte Interesse dabei zu sein, wenn wir es so richtig gut machen? Also schreibt mir doch mal keine Obligation, also ihr müsst nicht kommen, wenn ihr jetzt mir sagt, ich bin gerne dabei oder ich habe Interesse. Mir geht es einfach darum, herauszufinden, wer hat eigentlich Interesse. Gibt es da Leute, die aus Deutschland sagen würden, ja, dafür würde ich nach San Francisco kommen. Timeframe ist Mitte Oktober dieses Jahr. Und würde mich freuen, wenn der eine oder die andere mir da eine Nachricht schreibt. Entweder in unserer WhatsApp-Community, da auch der kleine Hinweis, dazu den Link natürlich hier in unseren Shownotes oder gerne auch direkt bei LinkedIn oder E-Mail an c@bepurple.ai. c@bepurple.ai. Und damit zurück in den Podcast.
Okay. Und ich habe das gerade so ein bisschen abfällig gesagt mit meinem Rich Uncle. Da gab es ja mal vor vielen, vielen Jahren so eine Firma, wo es ja darum ging, dass man irgendwelche Studierenden praktisch Geld geben kann und dann später so einen Cut an deren Gehalt bekommt.
Ja, ja.
Also im Prinzip war das aber schon so ein bisschen die Idee. Ne? Also
es geht in die Richtung, ja. Mhm. Also es gibt ja in Deutschland an den Privatunis quasi auch das Konzept des umgekehrten Generationenvertrags. Es gab es in der WU, gab es an der Apps, gibt es mittlerweile an der Codes, gibt es irgendwie an vielen verschiedenen Privatuniversitäten in Deutschland. Und wir haben uns dann in den USA, als wir da studiert haben, gewundert, okay, es beschweren sich alle über Student Debt. Also wir hatten sehr, sehr, sehr reiche Freunde in der USC, das nennt man auch University of Spoiled Children. Das heißt, haben sich nicht alle darüber beschwert, aber es haben sich schon sehr, sehr viele Leute darüber beschwert und es gab irgendwie keine vernünftige Lösung. Und dann haben wir uns halt gedacht, wir kennen doch eine Lösung irgendwie aus Deutschland, weil der umgekehrte Generationenvertrag, der...
Erzähl das mal kurz.
Weil ich wollte es kurz erklären. Umgekehrter Generationenvertrag heißt quasi, dass einfach nur, es gibt ein paar verschiedene Begriffe dafür, aber es ist quasi, du bekommst Geld für Studium und dann zahlst du danach quasi einen Prozentsatz zurück.
Mhm. Von deinem Gehalt oder von dem Geld?
Von dem Gehalt.
Okay.
Ein Prozentsatz quasi. Und umgekehrter Generationenvertrag, warum? Weil der Generationenvertrag an sich ist ja, dass die jüngeren Leute die Älteren in der Rente unterstützen.
Mhm.
Und beim umgekehrten Generationenvertrag ist, dass die älteren Leute, die quasi arbeiten, die Jüngeren, die studieren, unterstützen. Das ist quasi so der Weg, der Begriff, wo es irgendwie herkommt. Und genau, wir haben dann überlegt, okay, wir können in den USA, die USA sind 80% des Studienschuldenmarkts auf der ganzen Welt, zumindest waren sie es damals, kann sein, dass sich die Zahlen ein bisschen gedreht haben, aber wahrscheinlich vielleicht eher in die Richtung, dass es jetzt 85%
sind.
Und haben wir halt überlegt, es gibt irgendwie Möglichkeiten, das strukturell anders anzupassen und wir haben auch eine gute Möglichkeit gesehen, das mit Technologie zu skalieren. Und sind dann quasi in die USA gezogen, weil wir haben gesagt, wir wollen quasi in der Champions League, in Anführungszeichen, der Startups arbeiten. Das war San Francisco, beziehungsweise die USA, sind hingezogen, haben angefangen zu bauen. Und sind in den Flieger, wo wir noch nicht mal wirklich eine richtige Website hatten. Und sind glücklicherweise auf dem Weg in so einen Immigrant Accelerator reinbekommen, der von so Y Combinator Alumni organisiert wurde. Und hatten dann darüber die ersten 3 Monate hier einigermaßen finanziert. Wir konnten da umsonst wohnen. Wir haben irgendwie das erste Geld bekommen. Und sind dann im selben Sommer noch in YC reingekommen, was dann nochmal alles irgendwie
das war 2019, glaube ich.
Ne? 2019, genau.
Okay, okay. Und wenn du das so vergleichst, so 2019, heute damals war das ja noch viel intimer, ne? Ich glaube, wie viele Startups waren damals an einem Batch? 20 oder 30 oder so? Oder wie groß war das?
Es waren schon ein bisschen mehr, aber nicht ganz. Also mittlerweile gibt es ja irgendwie 4 Batches pro Jahr.
Ja.
Damals gab es noch 2 Batches pro Jahr. Dann wurde es während Covid relativ stark aufgebläht. Und mittlerweile sind die Batches wieder ein bisschen kleiner geworden als während Covid, aber es gibt halt jetzt mittlerweile 4 pro Jahr.
Ja.
Und es gab dann aber auch immer so Subgruppen quasi. Also es gab dann irgendwie, es wurde unterteilt in quasi 4 Bereiche und wir waren dann quasi in einem dieser Bereiche.
Mhm.
Und ja, dann die YC-Journey war eine sehr, sehr erfolgreiche Learning-Journey für uns. Wir haben sehr viel mitgenommen, wir haben unser Netzwerk sehr stark erweitert. Es war viel einfacher, unser Visum dann zu bekommen. Wir haben natürlich auch einfach einen Fundus an Gründerfreunden dazu gewonnen.
Ja.
Und sind dann quasi voll nach San Francisco gezogen.
Wie viele Deutsche waren damals bei euch im Badge?
Es gab, glaube ich, 2 andere deutsche Teams.
Ah, okay, okay.
Allgemein war es damals.
Ja, ja, gut, das war ja schon ein bisschen
her. Ja, schon ein bisschen her, ja. Damals gab es allgemein noch nicht so, ja, früher, zu meiner Zeit, gab es noch nicht so viele deutschsprachige Leute hier. Es gab natürlich schon, es gibt schon seit immer irgendwie Leute, seit immer es Silicon Valley gibt, gibt schon irgendwie logischerweise deutschsprachige Leute hier. Aber man merkt schon, dass es irgendwie so, nachdem die Pandemie an sich vorbei war, schon sehr stark beschleunigt in den letzten Jahren und mittlerweile sich auch eine sehr gute deutsche Community hier gebildet hat, wo du ja auch Teil von bist,
ja,
wo wir auch irgendwie unseren Teil zuliefern, mittlerweile mehr auf der Investmentseite und auch über die Events, die wir organisieren.
Mhm.
Also man merkt schon, dass da irgendwie mehr kommt und dass mittlerweile die Durchlässigkeit auch ein bisschen größer geworden ist. Und das war damals definitiv noch nicht so.
Ja, ja. Und erzähl nochmal, wie das dann weiterging. Also ihr habt da dann diese Firma aufgebaut und ihr habt da auch richtig massiv Geld geraced. Das war jetzt nicht irgendwie so, ja, wir machen hier mit 1 Million Seed-Runde oder so, sondern das ging dann richtig voran.
Wir haben sehr viel Geld geraced. Ich war CEO, mein Hauptjob war einfach nur Geld zu raisen.
Mhm.
Weil, wie du es dir vorstellen kannst, Teil des Kernelements von unserem Unternehmen war es ja, Geld zu investieren in die Studenten.
Ja.
Am Anfang sehr direkt, weil wir Direct-to-Consumer angefangen haben. Dann kam aber Covid und kurze Fun-Geschichte dazu. Wir waren gerade dabei, Fremdkapital, also Debt, einzusammeln und hatten 3 Termsheets auf dem Tisch für unsere ersten 25 Millionen. Wir hatten vorher schon ein paar Millionen in Debt eingesammelt und die in Studenten investiert. So, dann hatten wir 3 Termsheets auf dem Tisch. Wir waren richtig glücklich, wir haben uns gut gefühlt. Dann kam Covid und dann hatten wir 0 Termsheets auf dem Tisch, die dann zurückgezogen wurden.
Alle,
ja. Ja, hätten wir irgendwie einen Monat vorher irgendwie unterschrieben oder so, hätte alles irgendwie gut gehen können. Aber so, und dann mussten wir das komplette Unternehmen umdenken. Und dann sind wir von Direct to Consumer, wo wir quasi direkt mit Studenten gearbeitet haben, umgeschiftet und haben dann die Technologie dafür gebaut, dass wir das für andere Bildungseinrichtungen quasi als Infrastruktur zur Verfügung stellen können.
Okay.
Dieses Income Share Agreement. Dass sie quasi, wir haben das Onboarding der Studenten gemacht, wir haben Fraud Protection gemacht, wir haben das Servicing gemacht. Das heißt, wir haben quasi danach das Geld von den Studenten abgehoben und an die Universitäten überwiesen und dann am Ende auch den Vertrag quasi abgewickelt. Ganz am Ende. Das war quasi das Konstrukt, was wir gebaut haben. Das haben wir dann als Software-as-a-Service-Tool auch direkt verkauft, wo wir monatlich quasi Geld für bekommen haben.
Mhm.
Und dann hatten wir aber die gute Idee, die ich übrigens von Stripe geklaut habe, indirekt, haben wir Blair Capital, also Blair war der Name des Unternehmens, und dann haben wir Blair Capital noch dazu gebaut. Und Blair Capital war dann unser Kapitalarm, wo wir quasi die Agreements von den Universitäten oder Bildungseinrichtungen, weil wir nicht nur Universitäten gemacht haben, gekauft haben. Die haben direkt den Cashflow bekommen und wir haben quasi noch einen Cut davon genommen, dafür, dass wir das quasi vorfinanzieren.
Mhm.
Und darüber haben wir dann am Ende auch das meiste Geld gemacht und dafür musste ich dann auch sehr viel Geld raisen. Wir haben irgendwie YC gemacht, ein paar Millionen nach YC geraced, dann haben wir eine 6,5 Millionen, irgendwie sowas, ich glaube 6,5 Millionen waren es, Seed-Runde geraced, was für damalige Verhältnisse sehr viel war. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so viel. Und dann haben wir die ersten 100 Millionen in Debt geraced, dann haben wir noch mehr Equity, dann haben wir noch mehr Debt. Also es war quasi die ganze Zeit, dass ich war eigentlich nur am Fundraisen.
Mhm. Wie viel hast du insgesamt dann geraced?
Ein paar hundert Millionen haben wir jetzt
geraced. Okay, ja. Okay.
Also es war wirklich so, es war einfach konstant die ganze Zeit Fundraising.
Ja.
Und ich musste quasi, wenn ich gerade Equity fertig habe, dann habe ich Debt geraced. Wenn ich Debt fertig habe, habe ich Equity geraced. Das heißt, ich habe auch sehr gut gelernt, wie man fundraised.
Ja.
Aber gleichzeitig war es natürlich auch sehr anstrengend. Ja. Ich lag dann irgendwie meistens so, nachdem die eine Debt-Runde geraced, war das Wochenende einmal kurz so habe ich vor mich hingelegen im Bett und einfach so 15 Stunden geschlafen am Stück.
Ja.
Und dann ging es halt irgendwie wieder weiter. Und genau, es war eine sehr intensive
Phase. Aber es hat auch performt auf der anderen Seite scheinbar. Ne?
Es hat sehr gut performt. Ja. Es hat sehr gut performt. Also die Performance war extrem gut. Wir sind sehr glücklich gewesen mit den ganzen Repayment-Daten. Wir haben eine Bildungseinrichtung nach der anderen geclosed. Mhm. Dann kam leider die Student Loan Lobby in den USA.
Ja.
In den USA kann man sich das so vorstellen, also in Deutschland wird ja auch gelobbyt, aber das Level, in dem in den USA gelobbyt wird, ist ein ganz anderes.
Ja.
Und die Student Lobby hat dann einfach angefangen, sehr viel Geld reinzupumpen in quasi Propaganda, kann man das fast schon nennen, gegen die Asset Class, die wir quasi gebaut haben. Nicht direkt gegen uns, teilweise auch gegen uns, aber mehr gegen den gesamten Markt, in dem wir irgendwie waren.
Mhm.
Woraufhin sich dann teilweise, also die haben auch angefangen, bestimmte Politiker direkt zu finanzieren und NGOs sogar zu gründen, deren einziger Zweck es war, quasi zu diskreditieren, was wir in dem Bereich machen.
Mhm.
Sehr viel auch gelernt, also wie man quasi schmutzig spielen kann, was ich nicht unbedingt gerne mache.
Ja.
Aber was in den USA dann nochmal teilweise auf einem anderen Level passiert. Und dann hat Kalifornien quasi die Regulierung geändert und haben ein paar andere Staaten die Regulierung geändert. Und dann haben wir noch einen sehr guten Weg rausgefunden, haben die Assets ausgekauft in drei verschiedene Teile und dann quasi darüber noch Geld gemacht. Das heißt, wir haben noch irgendwie einen Exit damit rausgeholt. Nicht den wir ursprünglich wollten, weil wir waren auf dem Weg, eine richtig, richtig, richtig große, fundamental riesige Company zu bauen. Aber Regenregulierung machst du dann am Ende quasi nichts.
Mhm.
Und wir hätten quasi das ganze Konstrukt umbauen können, aber dann hätten wir quasi das Incentive Alignment streichen müssen. Also wir hatten quasi das Angebot vom Staat von Kalifornien und ein paar anderen Staaten, hey, ihr könnt weitermachen, was ihr macht, aber dann müssen die Studenten den Maximalbetrag bezahlen.
Mhm.
Ihr könnt denen quasi nicht anbieten, weniger zu bezahlen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, meiner Meinung nach, weil es ja eigentlich schlechter für die Leute ist, für die sie eigentlich eintreten sollen.
Ja.
Und das wollten wir halt nicht.
Ja.
Dann haben wir uns halt entschieden, einen guten Weg rauszufinden, haben einen guten Weg rausgefunden, haben dann eine Woche Pause gemacht.
Mhm. Nach der Woche sprichst, eben noch ein paar Rückfragen. Also, ich meine, das ist ja was fundamental Gutes, ne? Also Menschen die Möglichkeit geben zu studieren, dieser Reverse-Contract sozusagen. Was war denn der Hauptgrund, was war das Argument, warum man dagegen angegangen ist?
Das Hauptargument war einfach, die Student-Lobby wollte halt keine Konkurrenz. Das war so der
ursprüngliche... Die Lohn-Lobby sozusagen,
genau.
Also die bisher sozusagen das Geld gegeben haben.
Weil die normale Studienkredite machen. Das ist halt Milliarden-Business.
Weil die so viel Geld haben.
Genau, okay, das war quasi der Grund... Tenor, natürlich haben die es nicht so gesagt. Die haben zwei Gründe gesagt. Grund Nummer eins war, ein Student sollte im Vorhinein wissen, wie viel er für das Studium bezahlt. Und nebenbei, nochmal um zu sagen, Studenten können Leute an Universitäten sein, aber wir haben auch mit Leuten gearbeitet, die Klempner wurden oder Krankenschwester-Ausbildung gemacht haben oder LKW-Fahrer. Also wir haben wirklich ein sehr breites Spektrum gehabt, von sehr guten Universitäten bis hin zu einfach Blue-Collar-Jobs. Und diese Regel, wenn man erstmal drüber nachdenkt, ja, ein Student sollte im Vorhinein wissen, wie viel er bezahlt, ergibt Sinn. Das wurde damals in Kalifornien irgendwann eingeführt, weil es ein paar sehr zwielichtige Privatuniversitäten gab, die quasi einfach ihren Student betrogen haben.
Ja.
Aber was wir versucht haben, den Politikern zu erklären, was sie mir übrigens hinter verschlossener Tür auch gesagt haben, dass sie das schon verstehen, aber wir spenden halt nicht so viel an deren für deren Wiederwahl, war, wir hatten ja einen Maximalbetrag, den wir festgelegt haben. Das heißt quasi, im Zweifel ist es immer besser für den Studenten, entweder, ich nehme jetzt einfach irgendein Beispiel, 20.000 als Maximalbetrag
ja,
oder weniger.
Mhm.
Du kannst theoretisch null bezahlen, wenn du quasi einfach keinen guten Job findest oder du wirst vom Bus angefahren, du kannst nicht arbeiten und so. Du kannst $0 bezahlen und du hast deinen Vertrag trotzdem erfüllt.
Mhm.
Und das mussten wir halt streichen. Wir mussten quasi den Maximalbetrag 20.000 als Gesamtbetrag quasi oder als Einzelbetrag irgendwie angeben, was wir halt nicht machen wollten. Und das war quasi so das Argument, was sie genommen haben, weil es einfach ein Gesetz gab, was das gesagt hat.
Mhm.
Und gleichzeitig gab es natürlich irgendwie Klagen, die in alle möglichen Richtungen geflogen sind, wenn man sich das so vorstellen kann. Und ja, aber im Endeffekt dann irgendwie wollten wir das System ja nicht weiter fördern in dem Maße.
Okay, und dann hast du gesagt, ihr habt einen guten Ausweg gefunden. Ich meine, in so einem Modell hast du ja relativ viel Geld an irgendwelche Studenten ausgeschüttet.
Mhm.
Das heißt, das ist ja nicht sowas, da sagst du jetzt einfach, okay, wir machen den Laden dicht, sondern das muss ja irgendwie weitergehen. So, ne?
Genau.
Man kann auch das Geld sich nicht zurückholen und so. Also was ist dann das, wie war das Exit-Szenario?
Genau, deswegen haben wir das halt in drei verschiedene Asset-Classes oder drei verschiedene Assets aufgeteilt. Asset Nummer eins waren die Cashflows an sich der Studenten, die wir quasi an einen großen Asset Manager abgegeben haben, der quasi einfach sich die Cashflows gekauft hat.
Okay, verstehe.
Dann haben wir das Tech gehabt, was wir an jemanden verkauft haben, der das für Servicing benutzt hat. Und dann haben wir unsere Kundenbeziehungen gehabt, die wir an jemand anderen abgegeben haben. Das waren quasi so die drei verschiedenen Assets.
Mhm.
Die Cashflows waren am meisten wert,
ja.
Das Tech war am zweitmeisten wert und die Kundenbeziehungen haben wir quasi einfach noch irgendwie an jemand anderen abgegeben.
Und ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Exit nachher, was da überbleibt? Oder 100 Millionen? Oder wo kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich habe sehr viele NDAs unterschrieben, gerade mit dem Asset Manager. Ich kann den genauen Betrag nicht sagen, aber es ist eher an der unteren Grenze von dem, was du gerade gesagt hast. Es hat sich für uns gelohnt, aber wir sind immer noch sehr traurig, dass sich Regulierung geändert hat, sonst würden wir hier über ein anderes Level sprechen.
Ja, klar. Ja, krass. Da denkt man so, man hat was, irgendwie so ein Rocket Ship gebaut und dann kommt sowas. Ne?
Das Rocket Ship wurde dann schnell zerlegt. Aber wir haben sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Finanziell war es gut für uns. Und
ich meine, du warst irgendwie Mitte 20 auch.
Wir haben, wir haben angefangen, als ich 22 war. Ja. Und dann, als ich fertig war, waren wir, glaube ich, 25.
Ja, okay, also, gut. Ist ja nicht so schlecht dann auch.
Nee. Es gibt Schlimmeres, ja.
Und hast du gesagt, ihr habt eine Woche Pause gemacht und dann die nächste Bude gestartet?
Genau, eine Woche Pause gemacht, Fahrstand gestartet, gleiche Co-Founder. Wir haben unsere ersten 4 Software-Engineers alle wieder eingestellt.
Ja. Wusstest du vorher schon, die Idee war in deinem Kopf sowieso? Oder habt ihr das so analytisch vorgegangen, habt gesagt, okay, das sind 100 Ideen und lass mal überlegen, was wir davon machen?
Wir haben schon ein bisschen analytischer gemacht. Wir hatten irgendwie so ein paar Ideen, die irgendwie im Raum standen. Und dann war die Idee, die dann zu FastGen wurde, was ein Low-Code-Backend war, quasi das, was es am Ende geworden ist, nachdem wir einiges an irgendwie Research gemacht haben.
Mhm.
Also wir haben irgendwie die Wochen davor, also ich habe mich quasi nochmal beschäftigt, dass wir irgendwie alles vernünftig abwickeln. Und die anderen beiden haben dann quasi so 4-5 Wochen lang schon irgendwie an verschiedenen Ideen gewerkelt. Und genau, dann habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr unsere Pre-Seed-Runde geraced, weil wir halt am 1.1. loslegen wollten und wir wollten halt unsere Mitarbeiter wieder einstellen. Wir hätten es natürlich erstmal selber finanzieren können, aber wir wollten es halt quasi the right way machen.
Klar.
Und gute Empfehlung an alle, versucht nicht eure Pre-Seed-Runde zwischen Weihnachten und Neujahr zu racen. Ja. Hat dann irgendwie geklappt.
Das sind alle VCs Skifahren.
Ja, genau. Aber wir haben dann halt ein paar VCs oder ein paar Leute auf dem Cap-Table gehabt, die dann nicht Skifahren waren. Oder die trotz Skifahren dann einfach kurz unterschrieben und das Geld geschickt haben. Und genau, dann haben wir einfach quasi weitergemacht. Und dann Fahrstein gebaut.
Okay.
Und Fahrstein, sag.
Oh, ja, und da, also genau, erzähl mal, was ihr da macht. Aber was ich vor allem interessant finde, du hast dann gesagt, wir machen nochmal YC. Weil, also das habe ich bisher noch nicht gehört, dass Leute das zweimal gemacht haben. Meistens ist ja so, okay, ich das eine Mal haben an einem YC gemacht und dann nimmt man halt irgendwie, was ich, HF0, was so ein Programm ist, so für Repeat Founders und was nochmal irgendwie ein anderes Level oder so ist. Also was war das neue Ding genau und wieso nochmal YC?
Ja, HF0 kenne ich auch. Der Gründer von HF0 hatte bei Blair sogar auch investiert.
Ah, okay.
Guter Mann. Und ja, also ich glaube, es gab ein paar Gründe. Grund Nummer 1, diesmal haben wir auch an YC-Companies verkauft. Das war einen riesigen Vorteil.
Klar.
Grund Nummer 2, wir haben YC so geliebt beim ersten Mal, dass wir es auch aus fast egoistischen Gründen einfach nochmal für uns selber machen wollten.
Mhm.
Und wir sehen uns einfach sehr stark als Teil der YC-Community und sind einfach großer, großer Fan der YC-Community im Generellen. Und der dritte Punkt ist, gerade in dem Space, in dem wir gearbeitet haben, darüber hinaus, als einfach nur an YC-Companies zu verkaufen, war es trotzdem auch noch ein sehr guter Stempel, einfach eine YC-Company zu sein, weil es halt schon sehr gutes Signaling ist, wenn du irgendwie im DevTool/Productivity-Space einfach irgendwie Sachen baust. Das heißt, das waren so die drei Hauptpunkte, die da irgendwie für gesprochen haben, das einfach nochmal zu machen.
Ja, weil in der Community warst du ja schon drin im Prinzip.
Genau, ja.
Also man hätte ja auch sagen können, okay, die 6-7%, die man da abgibt, die spare ich mir jetzt. Und
ja, fürs Fundraising haben wir es nicht gemacht.
Mhm.
Also wir haben, es war schon auch eine Entscheidung, die wir quasi, wo wir auch aktiv drüber gesprochen haben, wo wir uns halt überlegt haben, lohnt es sich, das nochmal zu machen? Wir haben dann die Entscheidung getroffen, ja, es lohnt sich, das nochmal zu machen. Aber natürlich hätten wir sehr viel weniger dilutet, wenn wir einfach eine normale Runde geraced hätten.
Ja, klar. Und war das dann auch wieder direkt so 10 Millionen Seed und dann ging es los? Oder wie habt ihr das dann so aufgebaut?
Wir haben mit Absicht bei FastGen, also das ist ja oft so, man baut so die erste Company und dann lernt man sehr viel daraus. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die man einfach nie wieder wiederholen möchte.
Ja.
Und wir haben das Gefühl gehabt, dass wir bei Blair teilweise einfach overcapitalized waren und einfach zu viel Geld geraced haben.
Ja.
Und das heißt, bei FastGen haben wir quasi ein bisschen das Gegenteil gemacht und versucht einfach so wirklich so mit den minimal Ressourcen, die wir irgendwie so haben. Also wir haben schon irgendwie ein paar Millionen geraced, aber jetzt nie mit Absicht auch größere Runden. Und wir haben dann teilweise auch irgendwie Geld ausgeschlagen und irgendwie Angebote nicht angenommen, die dann irgendwie größer waren, weil wir einfach mit Absicht gesagt haben, hey, wir wollen erstmal irgendwie die Sachen richtig entwickeln, die richtige Grundlage finden und dann quasi irgendwann quasi mehr raisen, weil das Produkt, was wir gebaut haben, wieder auch bevor man mit LLMs sehr viel schneller bauen konnte, war halt ein sehr komplexes, sehr breites Produkt, was einfach auch ein bisschen braucht, um irgendwie wirklich vernünftig zu funktionieren. Und deswegen haben wir quasi mit Absicht gesagt, wir haben ein Kernteam, das Kernteam ist world class und damit haben wir dann gearbeitet.
Okay.
Von unseren ersten 10 Mitarbeitern, die wir jemals geheiert haben, über die Companies hinaus sind mittlerweile mehr als die Hälfte Venture-Backed Founder.
Mhm.
Das heißt, wir hatten schon immer ein gutes Auge für Talent.
Ja.
Und wir waren auch in jedem einzelnen, in der ersten Runde Investoren dann irgendwie. Und wir sind, jetzt schauen wir uns immer die so an, als wären wir so nicht stolze Eltern, aber so stolze, größere Geschwister.
Ja, klar. Ja. Das ist ja schön, auch gerade irgendwie an San Francisco, dieses Ökosystem. Ne? Ich meine, dadurch, dass es halt Exits gibt, dadurch, dass immer wieder neues Kapital dann auch so nachfließt, werden dann immer wieder so diese Leute auch wieder weiter supported. Ne? Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied auch zu anderen Märkten. Aber da sprechen wir nachher nochmal drüber.
Ja.
Erzähl noch mal kurz, was ist daraus dann geworden aus der Firma? Weil das ging dann nicht so lange weiter, ne?
Nee, Fahrstuhl haben wir dann so zweieinhalb Jahre gemacht. Mhm. Dann, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber das ist auch mehr oder weniger Public Knowledge, ist einer meiner Co-Founder relativ schwer krank geworden.
Oh, okay.
Wir wussten am Anfang nicht, was es ist. Dann haben wir irgendwann die Diagnose bekommen, konnte erstmal nicht mehr arbeiten. Ihm geht's jetzt wieder besser.
Mhm.
Aber das war dann quasi vom Timing her so, dass es 2 Wochen war, bevor wir unsere neue Runde raisen wollten. Mhm. Und dann haben wir quasi da irgendwie einen guten Weg rausgefunden, einen schlechteren Weg als also bei Blair. Aber haben alle Kunden migriert. Wir haben jedem einzelnen Mitarbeiter einen neuen Job besorgt. Das war uns wichtig. Ja. In einem unserer Mitarbeiter haben wir das erste Ticket gemacht und ihm dann geholfen, bei YC reinzukommen. Er baut jetzt auch eine Company hier in San Francisco. Mhm. Und es läuft sehr gut. Mhm. Aber ja, das war quasi so, also das war Anfang 2025, ja, mit so die schlechtesten Wochen, die ich wahrscheinlich in meiner Unternehmerlaufbahn jemals hatte.
Ja.
Und war definitiv keine einfache Zeit, aber ich glaube, wir haben es irgendwie dann noch gut bewerkstelligt insgesamt. Und dann quasi die Monate danach noch irgendwie Transition gemacht von dem Produkt, von den Kunden etc. Und dann seit letztem Sommer primär investiert.
Ja, und sag mal, diesen Schritt will ich verstehen, weil die meisten Leute, die irgendwie einmal Gründer sind, die sind irgendwie so ein bisschen erstmal lange Gründer, weil sie halt dieses Executen geil finden, so am Steuer sein und so. Und jetzt kannst du ja da nochmal erzählen, aber du hast irgendwie über 50 Investments gemacht jetzt in den letzten 2 Jahren oder so wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ja was ganz anderes. Also erstmal, woher nimmt man die ganze Kohle? Ist es einfach alles aus deinen eigenen Exits, dass du daraus investierst? Oder hast du jetzt irgendeine Art Fund aufgebaut? Wie ging das los? Oder wie hast du dich entschieden? Ich mache jetzt nicht wie eine Gründung, sondern ich investiere jetzt einfach.
Ja, ja, okay. Das sind ein paar verschiedene Fragen in meinem Kopf.
Absolut.
Ich versuche sie da der Reihe nach abzuarbeiten. Also woher das Geld kommt, teilweise einfach von Blair, also der größte Teil, aber dann auch ein paar meiner Angel Investments haben einfach schon gut performt.
Ja.
Und das kann ich dann wieder reinvestieren. Das erste Investment, was ich jemals gemacht habe, hat innerhalb von 2 Jahren 29x Cash on Cash returned. Das war aber noch, bevor ich überhaupt Geld hatte.
Ja.
Dafür bin ich, würde ich nicht empfehlen, wie gesagt, wieder an alle Zuhörer, dafür bin ich in den Dispo gegangen, um das Investment zu machen. Ja, ich war schon immer sehr risikoaffin, aber es hat sehr gut funktioniert. Das heißt, ich habe nichts daraus gelernt.
Ja.
Und genau, das war mein allererstes Investment damals. Und dann, als wir über Blair quasi ein bisschen Geld gemacht haben, ein bisschen, in Anführungszeichen. Das ist immer alles relativ. Wenn man Freunde hat, die irgendwie gerade für 2 Milliarden verkauft haben, dann ist es ein bisschen.
Ja.
Wenn ich mit meinen Freunden zu Hause rede oder wenn ich auch selber jetzt gerade wieder aktiv drüber nachdenke, ist es nicht ein bisschen.
Mhm.
Man muss sich das irgendwie, gerade hier im Valley, das weißt du ja selber, irgendwie teilweise ein bisschen in Relation setzen.
Mhm.
Genau, daraus haben wir dann auch wir, also David und ich, quasi einfach viele Investments gemacht. Teilweise dann auch co-investiert mit anderen Leuten, also quasi für Freunde von uns teilweise mit investiert. Aber genau, das meiste war dann einfach irgendwie aus den Proceeds von den Angel Investments und aus der Blair-Zeit quasi.
Und wie hast du das dann strukturiert? Hast du gesagt, ich mache jetzt hier eine Art Fund oder ist es einfach so ein, ich bin einfach jetzt Gründer und ich mache das so aus meinem Cashflow so? Also wie ist die Struktur davon?
Ja, also ganz am Anfang beziehungsweise bis vor ganz kurz einfach alles mehr oder weniger direkte Angel Investments, die wir gemacht haben. Wir hatten dann 2 Freunde, die auch ein Exit hatten, mit dem wir teilweise gepoolt haben und für die wir quasi mit investiert haben.
Mhm.
Das war dann so, im Endeffekt ist das eine kleine Fundstruktur, aber das ist halt unser Geld und das Geld von den beiden einfach zusammen und dann ist es halt ein Ticket.
Ja.
Das haben wir dann irgendwie gemacht. Aber sonst das meiste Geld ist einfach von David und mir quasi. Kleine Tickets angefangen, dann größere Tickets oder irgendwie ein bisschen gewachsen, die Ticketgröße und dann über die Zeit gemacht. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir bauen tatsächlich ein richtiges Fund-Konstrukt, machen quasi genau das, was wir vorher gemacht haben, so früh wie möglich in die besten Gründer investieren, sehr starker Fokus auf Immigrant Founder hier in den USA und wir professionalisieren das Ganze jetzt einfach ein bisschen. Also das wird quasi unser nächstes Baby, was wir jetzt machen, weil bisher, also ganz am Anfang war es einfach so passiv, ich habe einfach super Gründer gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, die sollte ich unterstützen. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, dass ich sehr gut da drin bin.
Ja.
David hat das Gleiche gemerkt, dass er sehr gut da drin ist. Wir ergänzen uns da auch relativ gut und dass wir sehr gute Leute sehen, dass wir die supporten, dass die Gründer sehr gerne auch mit uns arbeiten. Und dann hat sich das irgendwie quasi mehr oder weniger so entwickelt. Und dann, um die nächste Frage zu beantworten, warum bauen wir nicht einfach das nächste Startup? Das war eine der größten Fragen, die wir uns im Laufe der letzten 9 Monate oder so gestellt haben.
Ja.
Und wir haben dann quasi so einen Testrun gemacht. Also wir haben quasi so wirklich so 6-7 Monate lang einfach nur Startup Advisory gemacht, mehr Angel Investments gemacht, tiefer in die Unternehmen reingegangen. Wir haben quasi so getan, als hätten wir einen Fund, wo wir keinen Fund hatten. Und das hat sehr gut funktioniert. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr gute Deals gefunden. Wir waren auch wirklich sehr, sehr hilfreich. So mehr als die Hälfte der Tickets, die wir gemacht haben, wir waren dann First Ticket und haben dann den Lead Investor introduced. 3 von unseren letzten 10 Tickets haben wir in YC reinbekommen und waren da fundamental helpful. Also wir sind quasi so sehr viel reingegangen und haben dann einfach massiven Mehrwert gestiftet. Mhm. Und gleichzeitig haben wir dann auch noch mit sehr vielen verschiedenen Leuten gesprochen, die halt Funds bauen, um das zu gucken. Es gab auch sehr viele VCs, die uns einstellen wollten als Partner.
Ja.
Aber das hat sich nicht richtig angefühlt, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben irgendwie dieses Unternehmerische einfach in uns drin.
Ja.
Das heißt, wir können uns nicht unbedingt vorstellen, zu sehr für andere Leute zu arbeiten, zumindest nicht in dem Konstrukt gerade. Wir brauchen irgendwie so eines Ding und das wird jetzt quasi professionalisiert über die nächsten Monate und Jahre.
Und glaubst du dann, dass es schon ein richtiger Fund wird? Also sagst du jetzt, okay, ich brauche jetzt irgendwie 100 Millionen oder hier zum Beispiel der Martin Rüdiger, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber auch immer hier im Podcast von
Julius Becker. Kenn ich, von GC, guter Freund von ein paar Freunden von mir.
Der macht ja auch total, also muss man sich unbedingt auch nochmal anhören, wenn man den Podcast noch nicht kennt, aber der hat ja so ein bestimmtes Edge, dass der praktisch alle Stanford MBAs halt irgendwie zusammenpoolt und dann schreibt er einfach nur eine E-Mail alle, sagt hier, ich habe hier wieder Access und dann deployt. Ich glaube, der hat letztes Jahr irgendwie 250 Millionen oder irgendwie, also ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl war, aber wirklich so eine unfassbare Summe ganz alleine gemacht. Ne?
Ja.
Ist das auch so ein bisschen das Ziel, dass du sagst, okay, hier, weißt du was, wir haben jetzt irgendwie den Early Access, wir haben das super Network und wir wollen da jetzt ein richtig großes Ding draus machen oder was ist so dein Ziel da?
Ja, also wir werden ganz normal einen Fund bauen, quasi so als Grundkonstrukt, auch nicht allzu groß, weil wir wirklich First Ticket machen wollen und dann kannst du den Fund nicht zu groß aufblenden.
Ja.
Und gleichzeitig kombinieren wir das dann aber mit, ähnlich wie Martin bei GS Beckers, dass wir quasi Later Stage in Co-Investments quasi machen, zusammen mit den Leuten, die auch in unseren Fund investieren oder teilweise auch mit anderen Leuten. Wir haben sehr, sehr guten Dealflow. Wir haben vor kurzem in teilweise ein paar von den größeren Unicorns wieder mal Geld reingefunnelt. Und wir haben natürlich auch in unserem Angel-Portfolio jetzt schon ein paar Companies, die relativ stark wachsen und sehr groß sind, wo bald irgendwie Geld rein investiert werden wird. Das heißt, wir werden schon normal in Anführungszeichen Fund bauen, aus dem wir quasi diese Frühphasen-Investments machen, wo wir der allererste Partner sein wollen und wo quasi unser Deal für die Startups, mit denen wir arbeiten, ist einfach, dass die einen Teilzeit-Co-Founder bekommen, der denen einfach die Probleme aus dem Weg räumt. Ich helfe denen beim Fundraisen, David hilft beim Hiring, David hilft bei Go-To-Market. Mhm. Und dann, was auch ein sehr großer Teil ist von dem, was wir machen, ist, wir helfen bei Immigration. Wir helfen beim Visum, also gerade bei den Immigrant-Founders. Wir helfen beim Visum, wir helfen bei den Steuern. Du bist ja auch hier hingezogen. Du weißt ja, dass es teilweise ein etwas nerviger Prozess ist und wir versuchen das einfach so stark wie möglich zu abstrahieren und der mit Abstand beste Partner zu sein für die Leute. Und dann fühlt es sich für uns auch wieder so an, als würden wir quasi das machen, was wir machen wollen, weil wir dann in den Trenches sind mit den jeweiligen Gründern und wirklich uns so fühlen, als würden wir nicht eine Company co-founden, sondern als würden wir 20, 30 Companies quasi ein bisschen co-founden. Das ist quasi so die
Idee. Ja,
ist
schon interessant, weil ich meine, es gibt ja viele Investoren, die geben dir einfach Geld und dann hörst du nie wieder was von denen. Und ihr macht ja im Prinzip das Gegenteil, ne? Sondern ihr gebt den Leuten Geld, aber ihr helft halt auch wirklich mit. Und meines Erachtens ist das immer so viel das bessere System, weil wenn ich schon Geld gebe und ich habe die ganzen Connections, warum öffne ich das nicht? Ne? Was ist so eine Durchschnittsticketgröße? Was investierst du da?
Also auf der Angel-Seite haben wir so ein Medienticket oder war irgendwie so 25.000 und dann das Größte, was wir gemacht haben, war so 100. Und dann irgendwas quasi alles dazwischen, teilweise mal kleinere Tickets. Es kam eigentlich immer so ein bisschen drauf an, wie viel Liquidität, wie viel Geld hatten wir gerade auf dem Konto liegen. Und dann haben wir das quasi einfach
irgendwie... Wie groß ist der Dispo?
Ja, genau, wie groß ist der? Irgendwann glücklicherweise nicht mehr der Dispo. Aber ich glaube, ich würde auch heute für das richtige Investment noch in den Dispo gehen, wenn ich müsste. Nur mittlerweile ist mein Dispo größer als damals.
Ja.
Das heißt, ich kann größere Ticket-Sizes machen. Aber ja, also wir haben dann quasi irgendwie die Tickets gemacht. Und jetzt für den Fund werden es so 500 bis 750.000. Erstes fundamental richtiges Ticket, wir leaden Angel-Runden, wir machen quasi das erste Ticket in der Pre-Seed-Runde. Der Fund ist auch noch in Stealth. Wir werden jetzt anfangen, quasi nächsten Monat daraus zu investieren. Und ja, wir freuen uns. Wird eine sehr gute Zeit.
Okay. Ich meine, wir können ja so ein bisschen mal hinter die Gardinen gucken, sozusagen. Wie sagt man, in den Maschinenraum eines Investors. Du kriegst ja diese ganzen Decks zugeschickt, ne? Oder Leute bewerben sich damit bei dir. Wenn du so jetzt über so die ganzen Decks so nachguckst, vielleicht die allein, die du in den letzten 2, 3 Wochen so bekommen hast? Gibt es da immer wieder so die gleichen Fehler, die die Leute machen? Weil ich denke mir immer so ein bisschen, heute ist das ja so eine Art von Commodity. Ne? Es ist ja eigentlich bekannt, wie baut man so ein Deck auf, welche Informationen müssen da drin sein. Ja. Und dann sieht man, ich kriege ja auch ab und an so Decks zugeschickt und dann denke ich mir so, meine Güte, ey, das ist doch jetzt irgendwie auch durch AI nicht so schwierig, ein geiles Deck zu bauen. Ja. Also was sind so Fehler, die du siehst, die Leute immer noch machen?
Ja, ich glaube, ein Fehler ist, das ganze Deck von AI bauen zu lassen, weil das sehe ich innerhalb von 3 Sekunden in der Regel.
Ja.
Also gerade die Claude-Decks haben eine sehr normales oder sehr standardisiertes Setup.
Ja.
Das ist zumindest ein Fehler, den die meisten Leute machen. Es schadet nicht, AI dafür zu benutzen, logischerweise.
Ja.
Aber man merkt, dass einige Decks einfach so von vorne bis hinten einfach nur AI sind. Die Leute lesen das gar nicht Probe. Das ist schon mal ein Fehler, den ich auf jeden Fall vermeiden würde. Das heißt nicht explizit, dass man es gar nicht benutzen sollte, aber dass man es als Beihilfe benutzen sollte.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich jetzt vermehrt in den letzten so 6 Monaten irgendwie gesehen habe.
Mhm.
Und dann, bei mir ist es ja wirklich so, ich sehe nicht nur die Decks, die mir geschickt werden, sondern eine meiner Haupt-Value jetzt allgemein, nicht nur zu den Unternehmen, die ich investiert bin, sondern wirklich zu allen meinen Freunden, teilweise Leute, die ich einfach so treffe, ist einfach Fundraising-Support.
Ja.
Ich helfe bei Pre-Seeds, ich helfe bei irgendwie Series B, Series C-Runden. Ich habe gerade jetzt, das Verrückte ist ja, wenn man kein Startup-Gründer mehr ist, hat man auf einmal so viel Zeit.
Ja.
Ich habe vorher 100 Stunden die Woche an meinem Startup gearbeitet, jetzt habe ich 100 Stunden, die ich irgendwie anders investieren kann. Und es ist verrückt, wie wertvoll man wirklich auch sein kann, selbst bei sehr starken Gründern, die gerade ihre Series A oder Series B raisen, wenn man denen einfach den kompletten Prozess von A bis Z irgendwie durchoptimiert nach den Best Practices. Es gibt natürlich verschiedene Schools of Thought, aber es gibt dann ja auch Best Practices, die man befolgen kann.
Ja.
Und dazu gehört es dann auch, ein gutes Deck zu bauen. Ich glaube, bei einem guten Deck, das, was ich eigentlich immer sage, ist, benutzt einfach ungefähr das Sequoia Standard Template.
Mhm.
Das kannst du googeln.
Ja.
Gibt es quasi die Grundthemen, die man irgendwie abarbeiten sollte. Es gibt dann teilweise ein Thema, was man irgendwie nicht mit reinnimmt oder ein Thema, was man zusätzlich mit reinnimmt. Ich glaube, eine Sache, die Investoren überdurchschnittlich stark bewerten, was Gründer oft vergessen oder nicht vergessen, aber was Gründer oft nicht als so wichtig empfinden wie die Investoren, ist das Why Now. Das fehlt in mehr Decks, als man irgendwie so denkt. Und warum ist das für Investoren wichtig? Ich erinnere mich noch, als mich das erste Mal jemand das gefragt hat, damals im Silicon Valley. Das war ein Investor, den ich, Mike Maples von Floodgate, einer der besten Investoren, meiner Meinung nach, irgendwie im Pre-Phasing-Bereich. Wir haben irgendwie viel über das Why Now gesprochen. Und ich habe ihm gefragt, warum ihm das so wichtig ist. Und in seinem Kopf war es quasi so, oft, wenn es kein wirklich gutes Why Now gibt, dann spricht das dafür, dass aus irgendeinem Grund dieser spezifische Markt einfach nicht gut genug ist oder dass irgendwie dieses Problem nicht in der Art und Weise gelöst werden kann, weil sonst hätte es jemand anders schon gemacht. Jemand anders, der es schon gemacht hat, heißt auch nicht immer unbedingt, dass man nicht investieren kann, aber ich glaube, das Why Now ist so eine Sache. Die andere Sache, die ich öfters als Fehler sehe, das ist mehr so eine generelle Sache, das ist nicht nur in Decks, das ist auch in Blurbs, das ist auch in Pitches, ist einfach fehlende Klarheit. Und das ist auch eine Sache, die einem bei YC übrigens sowas von eingebläut wird. Immer und immer wieder einfach Klarheit, 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 Klarheit. Und das ist auch eine Sache, die ich immer mit am liebsten als allererstes mache. Wirklich es so klar wie möglich runterzubrechen. Weil man sich, wenn man zu tief in dem Thema und in dem Metier drin ist, einfach, man kann sich sehr schnell verlieren.
Ja.
Und wie man sich es halt vorstellen kann, ist so als Investor, gerade wenn man dann professioneller VC ist, aber auch wenn man bei VC Partner ist, dann sogar noch umso mehr, aber dann auch als Angel Investor, der viele Deals sieht, man sieht so viele verschiedene Sachen und man hat halt nicht immer viel Zeit, sich irgendwie mit dem Thema direkt zu beschäftigen. Und
ja,
du siehst es ja selber, wenn du bei DocSend irgendwie ein Deck schickst, die meisten Leute klicken da so durch und es ist halt eine Minute, wenn überhaupt.
Ja, okay.
Wahrscheinlich sogar teilweise weniger. Und fehlende Klarheit ist mit Abstand das Schlimmste. Wenn ich eine Sache ändern könnte an dem Deck, dann ist mehr Klarheit, mehr Klarheit, mehr Klarheit. Es geht oft gar nicht darum, das so breit und marketingmäßig wie möglich zu verkaufen, sondern erstmal muss man verstehen, was ist überhaupt das Problem? Was wird hier überhaupt gemacht? Warum kann das groß werden?
Mhm.
Natürlich gibt es noch sehr viele andere Aspekte oder so. Aber wenn das einfach nicht klar rüberkommt, ich habe teilweise Konversationen mit Gründern und ich verstehe nicht, was die Gründer machen. Und das liegt nicht daran, dass ich quasi das irgendwie technisch verstehe oder so, sondern dass sie es einfach nicht richtig erklären können.
Ja.
Und das ist mit einer der größten Probleme, eines der größten Probleme, was ich als allererstes attackieren würde, bevor ich mir irgendwas anderes anschauen würde.
Ja.
Und dann vielleicht noch eine Ergänzung. Es hilft auch immer, wenn man mit Leuten spricht, denen man vertraut, die auch etwas mehr Datenpunkte haben, was Investoren sich wirklich fragen, wenn die sich so ein Deck oder so ein Pitch irgendwie anhören.
Mhm.
Bei mir ist mittlerweile so, du kannst mir deinen Pitch geben. Ich weiß die 3 größten Red Flags, die VCs sagen werden. Ich kann das backtesten. Ich backteste das ab und zu mal. Und die Trefferquote ist extrem hoch.
Ja.
Also man hat in der Regel nach so vielen Datenpunkten irgendwann einfach ein Gefühl dafür, was die wirklichen Probleme sind in dem Pitch. Und dann vielleicht noch als allerletzten Punkt, jeder Pitch hat irgendwelche Probleme. Wenn die Company perfekt wäre, dann würde sie gerade keine Pre-Seed oder Seed raisen oder selbst Series C raisen. Ja?
Ja.
Also das vielleicht noch zu guter Letzt. Also nur, wenn man irgendwie eine Schwachstelle hat, heißt das nicht, dass man kein Geld raisen kann.
Apropos, wie man raisen kann, was sind so die Punkte im Moment? Ne? Also ab wann kann man überhaupt eine Pre-Seed raisen? Oder also was sind so die Hauptdatenpunkte, auf die du so guckst? Also da kommt jetzt einer mit einer Pre-Seed, braucht er einen bestimmten Umsatz, braucht er eine bestimmte Anzahl von Usern? Natürlich ist es immer unterschiedlich, je nach Business. Aber gibt es da so ein paar Datenpunkte, wo du sagst, okay, wenn jemand das hittet, dann bin ich auf jeden Fall mit dabei?
Ich glaube nicht. Also es kommt wirklich sehr auf den Einzelfall an.
Mhm.
Dadurch, dass ich immer so früh mit dabei bin, geht es halt wirklich sehr stark ums Team. Das hört man sehr oft. Aber teilweise die Investments, die ich auch bereut habe, die ich nicht gemacht habe, waren oft die, wo ich aufgrund des Themas Nein gesagt habe, obwohl ich die Gründer sehr gerne mochte. Natürlich haben sie dann 3 Monate später gepivotet und was anderes gebaut.
Ja.
Also mein Anti-Portfolio ist eigentlich primär geprägt von nicht zu meinen eigenen, also nicht primär geprägt, aber die Sachen, die ich, wo ich mich wirklich ärgere, sind die, wo ich quasi meinen Prinzipien nicht gefolgt bin. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Das habe ich über die Zeit dann auch gelernt. Und ich glaube, beim Team geht es einfach um ein paar bestimmte Dinge. Also es gibt einfach Dinge, auf die ich besonders achte. Vielleicht ist das irgendwie hilfreich für dich.
Ja.
Also zum einen, das Grundlevel der Ambition ist enorm wichtig.
Mhm.
Wenn du ein Startup bauen willst, dann brauchst du eine gewisse Art von Ambition. Und diese Raw Ambition, nennen David und ich das, das ist uns enorm, enorm wichtig. Das ist quasi eine der Grundvoraussetzungen. Dann der andere Punkt ist, wir lieben Leute, die High Agency haben und die proaktiv Probleme lösen, die quasi verstehen, dass die echte Welt, dass es nicht unbedingt irgendwelche Constraints gibt, sondern dass man auf sehr viele kreative Art und Weisen Probleme lösen kann. Ich kann dir ein super Beispiel geben. Wir haben vor kurzem in jemanden investiert, Franzose, hier in Silicon Valley. Super Typ, fand ihn super smart. Was wir aber mit am stärksten fanden an ihm war, er hatte ein potenzielles Pilotprojekt mit einem großen Unternehmen in Frankreich.
Mhm.
Und die haben ihm gesagt, wir haben morgen unser großes internes Meeting hier und dann besprechen wir, ob wir diesen Piloten mit dir machen. Und dann sagen wir dir Bescheid. Ein normaler Gründer hätte einfach gewartet und hätte quasi die Daumen gedrückt, okay, ich hoffe, die sagen mir dann morgen Bescheid, dass sie den Deal machen wollen.
Was hat er gemacht?
Er ist hingeflogen.
Ja.
Hat sich in Red Eye gesetzt, hat sich dann bei dem Unternehmen quasi einfach ist zum Campus gefahren, hat da bei der Sekretärin gesagt, hallo, hier bin ich, und hat sich dann durchgefragt, bis er bei der Person gelandet ist, ist mit in das Meeting, hat dort präsentiert und ist mit unterschriebenem Vertrag wieder zurückgeflogen.
Ja.
Das sind genau die Arten von Leuten, die High Agency haben. Das ist so das zweite Ding.
Ja.
Und ich glaube, das dritte Ding, worauf wir sehr viel Wert legen, ist alles im Bereich Team-Synergie. Also wenn es nicht ein Solo-Founder ist, sondern wenn es quasi mehrere Founder sind, dann geht es sehr stark darum, können sie quasi bauen, können sie verkaufen, das ist natürlich ein Punkt. Aber eine Sache, auf die wir auch sehr stark achten, ist, das habe ich auch vorhin sogar ganz am Anfang gesagt, so im Sinne von Teamsynergie beim Leistungssport, wie gut glauben wir, dass dieses Team zusammen kann?
Ja.
Weil einer der Hauptgründe, warum Unternehmen gerade in der frühen Phase kaputt gehen, ist wegen Co-Founder-Streit.
Absolut. Mhm.
Das ist einer der Hauptgründe, das sagt Basti auch immer wieder. Das heißt, man muss quasi, wenn es da irgendwelche Red Flags gibt, das mögen wir schon mal nicht. Und dann, ich weiß nicht, ob das die meisten Leute wissen, der Hauptgrund, warum oft Co-Founder sich zerstreiten early, natürlich können es irgendwie strategische Differenzen etc. sein, aber einer der Hauptgründe, auch von YC-Partnern gelernt, ist, dieselben zwei Leute wollen CEO sein und dieselben zwei Leute wollen CTO sein. Das heißt, eine sehr klare Rollenverteilung ist sehr wichtig, weil das oft, nicht immer möglicherweise, aber oft einer der größten Streitpunkte ist, wenn es einfach nicht klar ist, wer quasi welche Rolle übernimmt.
Ja. Ich finde das ganz interessant, bei ganz vielen deutschen Firmen sieht man das immer, dass dann irgendwie so zwei Co-CEOs sind. Wo ich immer so denke, legt euch doch einfach fest, wer ihr für was verantwortlich ist.
Ja, ja, das war auch eine Sache, die wir sehr früh gemacht haben. Weil bei uns, wir haben sogar auch als Co-CEOs angefangen, die ersten irgendwie paar Wochen, und dann wurde uns relativ schnell gesagt, ihr braucht einen CEO, einen richtigen CEO. Und dann haben wir es quasi damals einfach primär auch darum entschieden, bei unserer ersten Company war es halt so, wir brauchten einfach jemanden, der sehr viel Geld raised. Und dann haben wir gedacht, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich das mache.
Mhm.
Und David ist dann CEO geworden, was auch besser ist, dass er es macht, weil David eine absolute Maschine ist, was Prozesse richtig aufsetzen angeht und Detailversessenheit.
Mhm.
Er ist übrigens auch unser Inhouse-Designer gewesen, was sehr praktisch ist für mich, weil ich ja die ganze Zeit fundraisen musste. Und wenn ich das Deck designe, dann will sich niemand anschauen.
Mhm.
Aber ich kriege regelmäßig Komplimente für mein Deck und muss sie dann immer an ihn quasi weiterleiten.
Mhm.
Das ist sehr hilfreich. Aber ja, ich glaube quasi, diese drei Punkte sind uns sehr wichtig bei den jeweiligen Gründern. Und dann der vierte Punkt ist noch Resilienz. Und ich glaube, Resilienz ist als Gründer so wichtig. Du weißt es selber, du bist ja mehrfacher Gründer. Man kriegt nur auf Deutsch gesagt, auf die Fresse.
Ja.
Egal, auch wenn es der superbeste Tag ist, dann freut man sich kurz irgendwie fünf Minuten und dann gibt's wieder irgendwas Neues, was irgendwie reinkommt.
Deswegen lebe ich ja nach dem Motto No Bad Days. Weil selbst wenn es nicht funktioniert, ist alles egal, weil morgen ist wieder ein guter Tag. Ne?
Genau, also. aber das ist, glaube ich, da müssen sich die meisten Leute erstmal reinfressen. Das schaffen die meisten Leute nicht. Aber genau diese Art von Resilienz, und es gibt verschiedene Leute, die das quasi verschieden angehen. Du gehst es auf deine Art und Weise an, ich gehe es auf meine Art und Weise an, aber quasi irgendwie schon vorher Resilienz gezeigt zu haben. Das kann durch Leistungssport sein, das kann aber auch dadurch sein, dass man vorher was gebaut hat. Wir wollen einfach quasi sehen, dass Leute mit dem Druck umgehen, mit können und auch quasi einfach mit den Bad News umgehen können. Ich glaube, das sind so ein paar andere Sachen, die wir irgendwie noch mit in Betracht ziehen, wenn es jetzt irgendwie ums Team geht. Und dann, es kommt natürlich schon ein bisschen drauf an, was gebaut wird. Also die Frage ist dann schon, kann dieses Unternehmen überhaupt Startup-Scale erreichen?
Mhm.
Und da gibt es natürlich Geschäftsmodelle, die sich mehr dafür eignen und weniger. Auch wenn man natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben, theoretisch irgendwann pivoten kann, das ist natürlich ein Unterschied, was man mir am Anfang präsentiert. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied.
Ja. Ich will eine Follow-up-Frage dazu stellen. Und zwar, du sagst auf der einen Seite, dass ja so eine Erfahrung irgendwie auch wichtig ist und dass man so das Problem übersehen kann, dass man irgendwie verstehen kann, was ist da eigentlich die Sache. Auf der anderen Seite sagst du, die Leute müssen irgendwie mega ambitious sein und die müssen irgendwie so einen mega Drive haben. Und dann guckst du halt so ein bisschen auf diesen Jugendwahn im Moment, den ich so ein bisschen sehe, ne? Also das Durchschnittsalter bei YC, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, aber ich meine, habe ich schon mehrfach im Podcast erzählt, ich hatte hier einen Gründer bei mir im House of AI, der war 18, hat die Schule abgebrochen, ist dann aus der Schweiz hergezogen, hat erstmal 3 Monate hier bei uns im House of AI geforscht, was er machen will, hat sich dann bei YC beworben, ist dann angenommen worden. Der hat aber eigentlich gar keine Ahnung von der Welt, so ein bisschen. Ne? Also
klar,
no offense, ne? Die machen da jetzt irgendwie so ein Insurance-Ding und das ist auch sicherlich spannend. Aber der schöpft ja nicht aus der Erfahrung. Und da frage ich mich immer so, was ist diese perfekte Balance zwischen, okay, ich bin irgendwie jung und motiviert und ich gebe richtig viel Gas, habe aber eigentlich gar keine Ahnung von der Welt und ich habe jemanden wie mich, der über 40 ist und auch jetzt wieder eine neue Firma startet, der irgendwie einen gewissen Erfahrungsschatz sozusagen hat, aber natürlich dann eben nicht 100 Stunden nur auf der Company arbeiten kann, weil er halt irgendwie noch ein Leben und eine Familie und Kinder und so weiter hat. Und da frage ich mich mal, so wo ist diese perfekte Balance? Ne? Wahrscheinlich kann man das gar nicht festlegen.
Ja, ich glaube, da kommt es auch sehr drauf an, was man baut, bis zu einem gewissen Grad. Und auch auf sehr viele andere Details. Also Jugendwahn gibt es hier schon.
Mhm.
Aber ich glaube, was das Silicon Valley ja auch zeigt, ist, dass es nicht unbedingt einen zu jungen gibt. Es gibt ja die Erfolgsgeschichten von den extrem jungen Gründern, die hier Sachen bauen. Aber es gibt natürlich auch die Erfolgsgeschichten von 40-plus-jährigen Gründern, die hier Sachen bauen. Also ich glaube, im Vergleich zu Deutschland, hier ist das Alter halt teilweise nicht so wichtig.
Ja.
Wenn du einfach gut bist, dann ist es halt egal, ob du 18 bist oder 42. Wenn du gut bist und die richtigen Sachen mitbringst, dann kannst du das Geld bekommen und dann kannst du quasi anfangen zu bauen. Ich glaube, zu dem Jugendwahn an sich, ich glaube, der große Vorteil, den teilweise weniger Erfahrung bringen kann, ist, dass man gar nicht weiß, was gar nicht geht.
Ja.
Und dass man deswegen, das war bei
so
uns.
So eine Naivität eigentlich.
Ich kann dir ein super Beispiel bringen. Ich war nicht 18, als ich angefangen habe, aber wir waren irgendwie 22.
Ja.
Und eine Sache, die es quasi im Bereich gibt, wenn man Debt raised, also wenn man Fremdkapital einsammelt, normalerweise, wie es funktioniert, ist, es gibt eine sogenannte Advance Rate. Diese Advance Rate besagt quasi, dass man einen gewissen Prozentsatz von dem Geld, was man quasi dann in unserem Fall in Studenten investiert, im anderen Fall kann, es können Solaranlagen sein, es können irgendwelche anderen Lending-Produkte sein, dass man einen Teil vom Equity mit investiert.
Mhm.
Und ich wusste nicht, dass das so ist.
Mhm.
So. Und dann haben mich diese sehr erfahrenen Hedgefund-Manager, diese Asset-Manager so gefragt, so, ja, was ist denn eure Advance Rate? Und ich habe denen einfach ins Gesicht gesagt, wir investieren kein Equity, machen wir nicht, ihr seid die Debt-Investoren, wir sind eine Tech-Company.
Ja.
Und die waren erstmal verblüfft, was mir in dem Moment nicht aufgefallen ist. Die haben alle mich so angeguckt und waren irgendwie so verwirrt. Aber am Ende haben wir halt 100% von denen bekommen, was meine Freunde, die quasi, oder auch ein paar Leute, die uns dann geholfen haben, so als Advisor, die gesagt haben, dass die es noch nie gesehen haben in ihrem kompletten Leben. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass dem nicht so ist, dann wäre ich natürlich mit einer X% Advance Rate da reingegangen.
Klar.
Aber ich wusste es halt nicht.
Ja, ja, ja.
Und das ist natürlich, also natürlich kann auch fehlendes Wissen ein Nachteil sein, aber es kann teilweise auch ein Vorteil sein.
Ja.
Und ich glaube quasi dieses Jugend versus Erfahrung kommt sehr auf den Bereich an. Es kommt auch sehr auf die Person an.
Mhm.
Wir haben in Leute investiert, die über 40 sind. Wir haben in Leute investiert, die 18 sind.
Mhm.
Wir haben, glaube ich, wahrscheinlich in mehr eher jüngere Leute investiert als in ältere Leute. Das liegt aber auch teilweise einfach an den Deal-Funnels, die wir haben. Dass wir einfach sehr viele irgendwie junge Gründer sehen, die irgendwie von überall aus der Welt kommen. Wir sitzen an so ein paar sehr, sehr interessanten Nodes. Ich bin zum Beispiel Founding Member von Sigma Squared.
Ja.
Das ist halt eine Gründer-Community für Leute, die unter 26 sind. Da sind dann logischerweise sehr viele junge Gründer, die reinkommen.
Ja.
Bei YC sehen wir sehr viele junge Gründer, die reinkommen und rein wollen.
Ja.
Und uns ich glaube, uns macht es auch einfach Spaß, wirklich diesen Mehrwert bieten zu können. Und das ist bei den jungen Gründern teilweise dann nochmal anders als bei den erfahrenen Gründern. Auch wenn wir bei den erfahrenen, älteren Gründern teilweise sogar auch lustigerweise sehr, sehr viel Mehrwert bieten können. Gerade wenn sie entweder aus einem anderen Land hier hinkommen oder vorher was anderes gemacht haben, dann können wir denen genauso viel beibringen, logischerweise.
Ja, klar. Du hast also gerade so anderes Land ist bei euch ja wichtig, ne? Weil die Leute halt, also ihr fokussiert euch ja auf Immigrant Founders. Ja. Wenn jetzt so ein Deutscher hier ankommt und sagt, also er wohnt in München oder in Berlin oder in Köln oder so und sagt, ich will jetzt meine Firma gründen, würdest du sagen, geh auf jeden Fall nach San Francisco oder nach New York oder sagst du eigentlich auch, kann man auch in Deutschland was starten?
Nö, man kann auf jeden Fall auch in Deutschland was starten. Es kommt halt darauf an, was man machen möchte.
Ja.
Also ich glaube, es gibt Geschäftsideen, die kann man in Deutschland nicht so gut starten. Und ich glaube weiterhin, dass Deutschland nicht der beste Ort auf der Welt ist, um Startups zu bauen.
Mhm.
Und ich glaube, dass die USA, speziell Silicon Valley, teilweise je nachdem, was man baut, sogar New York, signifikant bessere Orte sind, um Startups zu bauen. Weil sowohl die Erfolgschancen höher sind, das Ceiling ist signifikant höher. Mhm. Es gibt ja auch einen Grund, dass du hier jetzt sitzt. Und es gibt auch einen Grund dafür, dass so viele andere Leute hier hinkommen. Und ich würde niemals sagen, dass man auf jeden Fall in die USA gehen sollte.
Mhm.
Ich glaube aber weiterhin, wenn man die größtmöglichen Unternehmen bauen will, dann kommt man eher hierhin. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele aus Europa, wo man große Unternehmen bauen kann. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es dort nicht geht, aber die Grundwahrscheinlichkeit hier ist insgesamt schon sehr viel höher.
Mhm.
Das heißt, ich würde mir dann sehr genau anschauen, was möchte diese Person? In welchem Bereich möchte diese Person bauen? Was sind die Ziele dieser Person, was sind aber auch Dinge, die diese Person vielleicht nicht aufgeben möchte. Möchte diese Person vielleicht nicht von ihrer Familie wegziehen? Möchte diese Person aus irgendwelchen Gründen vielleicht speziell was für den deutschen oder europäischen Markt bauen? Und dann würde ich quasi basierend darauf die Empfehlung geben.
Mhm.
Wenn aber jemand quasi unlimited Ambition hat, die größtmögliche Company bauen möchte und das voll ausleben möchte und eben diese anderen Sachen nicht so eine große Rolle spielen, dann würde ich sagen, komm rüber.
Ja, sehe ich genauso. Ne? Du bist ja trotzdem nicht nur in San Francisco, sondern du pendelst ja so ein bisschen zwischen New York und San Francisco.
Mhm.
Wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, ich glaube irgendwie 70% von einem US-Venture Capital sind nur in San Francisco umkreist. Ich sage mal hier um einen Kilometer um unser Büro.
Ja.
Investiert. Das ist ja schon eine krasse Fokussierung, also gerade im Tech. Ne?
Ja.
Was siehst du in New York, was du hier nicht siehst?
Es gibt ein paar Sachen. Also zum einen, der Hauptgrund, warum ich viel in New York bin, ist Zeitzone, weil ich halt sehr viel mit Europa und Israel zu tun habe. Und das ist aus San Francisco sehr schwierig, meiner Meinung nach. Vor allem, weil ich eher Nachtmensch als Morgenmensch bin. Das macht es nochmal schwieriger. Aber Zeitzone ist ein großer Punkt. Und man ist in New York schon auch nochmal näher dran. Also man kann irgendwie schneller mal irgendwie rüberfliegen. Es gibt auch irgendwie mehr Austausch mit irgendwie anderen Sachen. Deswegen verbringe ich sehr viel Zeit in New York. Das erste Unternehmen haben wir in San Francisco gebaut. Das zweite Unternehmen haben wir in New York gebaut. Warum? Weil wir auch ein Büro in Berlin hatten. Zeitzone, großer Unterschied. Und wir hatten diesmal User in 100 Ländern auf der ganzen Welt. Unser erstes Unternehmen war halt rein SF fokussiert. Das ist quasi so ein bisschen der, also wenn man quasi ein Büro irgendwie noch in Europa hat und viel Interaktion damit hat, dann ist New York teilweise besser. Ich glaube, wo man dann quasi in den USA bauen sollte, hängt ein bisschen davon ab, was man baut. So denke ich immer drüber nach. Wenn man ein Frontier AI Lab oder irgendeine Frontier AI Company bauen will, dann bist du in SF. Wenn du an Frontier AI Companies verkaufen willst, sollst du nach SF. Wenn du aber ein Fintech baust und beispielsweise an PE-Firms oder große Finanzunternehmen verkaufen willst, dann sollst du wahrscheinlich nach New York. Und es gibt natürlich immer Gegenbeispiele, aber das ist jetzt irgendwie so, oder allgemein, wenn du an große Tech-Unternehmen verkaufen willst, dann SF. Wenn du an große Non-Tech-Unternehmen verkaufen willst, ist New York vielleicht besser. Das heißt, es kommt im Endeffekt sehr stark drauf an, wo sind die Kunden, an die du verkaufst, und wo ist das Talent, was du brauchst. Das sind so, also ich glaube, Kunden ist erstmal das Allerwichtigste und dann Talent ist quasi so das Zweitwichtigste dafür. Und genau, deswegen verbringe ich 50-50. Ich habe ein Apartment in New York, ich habe ein Apartment in SF. Mhm. Ich bringe meinen Laptop mit und dann habe ich das gleiche Setup. Die gleiche Maus, die gleiche Tastatur, das gleiche Podcast-Mikrofon, eine Serie hiervon.
Ja.
Und dann setze ich mich quasi irgendwie hin. Das Glückliche ist ja auch, ich habe mittlerweile so viele Portfolio-Companies. Ich arbeite dann meistens einfach aus den Büros der Portfolio-Companies.
Ja.
Wir machen gerade aber auch noch einen sehr coolen Third Space für Gründer in New York auf. Der sollte jetzt später diesen Monat live gehen. Das heißt, wenn hier irgendwelche Zuhörer sind, die Lust haben, for free in New York irgendwie mal zu arbeiten, schreibt mir, könnt ihr gerne vorbeikommen. Und in SF gibt es natürlich auch einen sehr guten Ort, wo man vorbeikommen sollte.
Der heißt House of AI.
Genau.
Allerdings nicht umsonst. Aber nicht es umsonst, gibt auch jetzt in Hamburg das House of AI übrigens.
Oh, da das wusste
kann
ich
man
nicht.
Auch umsonst arbeiten tatsächlich.
Okay, stark. Ja, also bei uns ist halt so, man arbeitet dann halt nicht auch für längere Zeit. Sondern es ist halt so, du kannst natürlich ein paar Wochen oder ein paar Tage irgendwie, wenn man zu Besuch ist, da arbeiten. Ja. Wir haben dann auch ein paar Leute, die da quasi Vollzeit unterwegs sind und wir haben auch einen Event-Space dann irgendwie da. Und dann ja hier in SF hosten wir auch bald ein Event zusammen, wenn ich das nächste Mal wieder da bin. Also da gibt es auch allgemein sehr viel Programm. Und ja, ich glaube, so der SF New York Split ergibt einfach in meinem speziellen Fall Sinn, dadurch, dass ich jetzt eben auf der Investment-Seite bin und eben aber ein bisschen globaler unterwegs bin, als es normalerweise der Fall ist.
Und ich meine, du bist ja nun Deutscher, du bist ja aufgewachsen, bist natürlich relativ früh dann hergekommen, du hast ja nie gearbeitet, so, ne? Aber
nicht so wirklich.
Kannst du dir schon vorstellen, dass du auch irgendwann sagst, weißt du was, eigentlich könnte man dieses ganze Prinzip des Investierens und so weiter auch nach Deutschland bringen, dass du wieder in Dormagen oder in Köln irgendwo wohnst? Oder wie stellst du dir dein Leben vor?
Nee, also ich sehe mich nicht in Deutschland groß Geschäfte machen.
Mhm.
Also ich liebe Deutschland. Ich hatte eine sehr...
Ja, Deutschland-Trikot. Ja,
ich bin, gerade, die was, bei YouTube sind. Gerade was Fußball angeht, bin ich großer Patriot. Genau, habe das neue Deutschland-Trikot an von unserem Capitano. Und bin großer Fan, habe meine Kindheit da geliebt, habe eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Aber ich habe das Gefühl, was Geschäftliches angeht, werde ich nur ausgebremst in allen möglichen Belangen. Das heißt, ich bin gerade im Prozess dabei, ich werde wahrscheinlich eine Wohnung in Köln kaufen für meinen kleinen Bruder.
Mhm.
Und wo ich dann auch quasi, ich habe meine Eltern noch da, also ich bin öfters dann auch mal irgendwie zu Besuch.
Mhm.
Aber ich sehe mich jetzt nicht irgendwie direkt, mich gerade da irgendwie wieder niederzulassen. Zumindest nicht in den nächsten x Jahren oder auch in den nächsten 10 Jahren, weil es einfach, es gibt zu viel zu bauen, es gibt zu viel coole Sachen zu sehen, es gibt zu viele interessante Leute, mit denen ich mich beschäftigen will.
Mhm.
Und die sind dann halt eher hier drüben. Und ich hoffe natürlich, dass die deutsche Tech-Szene weiterhin wächst und dass dort auch irgendwie Compound-Effekte kommen und man über die nächste Zeit einfach dort bessere Sachen bauen kann. Aber eine der Sachen, die bei mir noch ausgeprägter ist, weil es bei den meisten anderen Leuten, ich bin sehr allergisch gegen jegliche Art von Bürokratie, dem Staat im Weg haben. Das heißt, ich bin sehr froh, dass ich dann relativ schnell aus Deutschland die Flucht, will ich nicht sagen, aber den Weg in die USA gefunden habe.
Ja, ich habe das jetzt gerade wieder letzten Tage erlebt. Mein Onkel war gerade zu Besuch und haben viel über Investment und so weiter gesprochen. Und wie einfach es hier ist, einfach nur Geld einzusammeln, gerade so Pre-Seed, ne?
Ja.
Also, dass man einfach ein PDF schickt und dann wird das unterschrieben online und dann wird das Geld einfach überwiesen und ich muss halt nicht irgendwie noch zum Notar rennen und so. Und dass das bis heute nicht gelöst ist in Deutschland, ist ja schon irgendwie einfach... Ja, Mindblowing-Regel.
Kein standardisiertes Investmentkonstrukt, Notar, das Finanzamt schreibt einem alle 2 Wochen irgendeinen Brief wegen irgendwas, wo man teilweise gar nicht versteht, worum es geht. Und dann machen sie auch noch Fehler dabei, also könnte ich mich lange drüber aufregen.
Ja.
Und dann hast du auch noch das Transparenzregister. Es gibt natürlich Sachen, die haben ja auch alle einen Grund. Und jetzt wird es Leute, Zuhörer geben, die sagen, oh ja, aber es gibt ja den Grund für das Transparenzregister und es gibt ja auch einen Grund für den Notar. Aber scheint ja auch teilweise hier relativ gut zu laufen ohne das Ganze.
Ja.
Das ist dann immer meine Antwort darauf.
Ja.
Und ich habe wirklich das Gefühl, dass man sich dadurch sehr viel verbaut.
Ja.
Einfach. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum Leute irgendwie das Land verlassen und irgendwie woanders Sachen bauen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es sehr stark auch einer der Hauptfaktoren ist, über den sich eigentlich alle meine Freunde beschweren. Also egal, ob sie quasi mal in Deutschland geschäftlich unterwegs waren oder ich habe ja natürlich auch noch sehr viele Freunde, die in Deutschland Sachen bauen. Ich bin auch in Deutschland in einigen der schnellst wachsenden Unternehmen investiert.
Ja.
Ich bin in Lengdog investiert, das ist einer der Gründer, ist der zweite Mitarbeiter von meinem ersten Unternehmen. Lengfuse wurde ja auch ein bisschen US-Deutschland aufgebaut, da habe ich in der ersten Runde mit investiert. Nomos ist ein Unternehmen von meinem vorherigen Chief of Staff, die quasi Elektrizität neu denken und quasi eine AI-enabled Power Company of the Future bauen, direkt aus Berlin raus. Evor ist eine deutsche Company, wo ich in der ersten Runde investiert habe. Also es gibt schon, ich bin schon investiert, Abio ist eine Company, die sehr gut läuft.
Mhm.
Es gibt natürlich gute Unternehmen, auch irgendwie aus Deutschland. Es gibt natürlich sehr starke Dinge, die man dort bauen kann. Aber ich würde sagen, dass man es trotz und nicht wegen des ganzen Bürokratieapparates macht.
Ja, interessant, ja. Gibt's irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du sagst, hier, da, also, oder sagen wir mal so, wenn jetzt die Leute zuhören und denen gefällt, was du erzählst, wovon ich ausgehe, wer soll sich bei dir melden?
Also generell können sich erstmal alle Leute melden, die quasi in die USA ziehen wollen, egal ob San Francisco oder New York, und die hier was gründen wollen. Ich helfe immer gerne, so gut ich kann. Ich habe schon 100 Leuten bei ihrem Visum geholfen. Das ist immer eine der Hauptfragen. Das ist auch einer der Hauptbenefits, die wir unseren Gründern bieten, dass wir denen dabei wirklich helfen, ihr O-1-Visum zu bekommen.
Mhm.
Allgemein Fundraising-Fragen. Ich habe auch schon übrigens, also ich helfe auch sehr vielen Leuten dabei, ihre US-Offices aufzubauen, die einfach schon was größer sind, die quasi in Europa angefangen haben und jetzt ihre Series A oder B geraced haben. Mhm. Combo ist zum Beispiel gerade, also eins meiner Portfolio-Companies, Combo ist gerade nach New York expandiert, gerade New York-Office aufgebaut. Peak AI baut gerade in New York ihr Office auf, auch super Team, meiner Meinung nach. Und die werden jetzt stärker in den US-Markt reingehen. Ich glaube generell Leute, die mehr Austausch mit den USA haben wollen. Ich habe quasi für mich selber mir irgendwann mal festgesetzt, egal mit wem ich irgendwie eine Konversation habe, ich will immer, also zumindest eine längere Konversation, nicht wenn es jetzt 10 Sekunden ist, irgendwie mindestens eine Art von Mehrwert liefern. Der Mehrwert kann dann irgendwie ein Insight sein, es kann eine Intro sein, es kann aber auch irgendwie ein konkreterer Mehrwert sein. Aber ja, speziell Gründer, die in die USA ziehen wollen, wenn Leute irgendwie interessiert sind, über den Fund zu sprechen, auch gerne da. Da gibt es sehr viele Kooperationsmöglichkeiten, logischerweise. Mhm. Aber ja, ich sehe mich quasi so ein bisschen jetzt nicht nur, also wir hören ja logischerweise deutschsprachige Leute zu, aber es geht quasi einfach darum, Innovation voranzutreiben und ein bisschen einfach die Sachen, die für mich damals so schwierig waren, das Visum, die Wegzugsteuer, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Oh, ja. Und all diese Dinge aus dem Weg zu räumen, damit die Leute, und damit schließe ich jetzt irgendwie alle möglichen Leute mit ein, an Dingen bauen können, die wirklich Mehrwert für die Welt liefern. Mhm. Und Mehrwert für die Welt meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Social Impact oder Environmental Impact. Ich meine einfach generell Fortschritt für die Welt liefern. Das kann natürlich dann irgendwie was sein, wie eines meiner Unternehmen, die bauen AI für Scientific Superintelligence. Die forschen daran, wie man Krankheiten mit AI löst. Das ist natürlich die beste Art von Impact. Aber es kann auch eine andere Company sein, in die ich investiert habe. Strahler hier in San Francisco, auch ein deutscher Gründer. Timon, bei denen es extrem gut läuft. Also es geht quasi darum, einfach Sachen aus dem Weg zu räumen, damit Leute wirklich die Welt voranbringen können. Genau, das heißt, wenn Leute denken, dass sie irgendwie Mehrwert davon hätten, mit mir zu sprechen, schreibt mir gerne. Falls ihr mich auf LinkedIn hättet, schreibt nur kurz eine Note dazu, weil meine LinkedIn-Inbox ist sehr, sehr voll und sonst übersehe ich teilweise irgendwie die Sachen.
Ja. Und übrigens generell ein guter Hinweis, immer eine Nachricht dazu zu schreiben. Es gibt so viele Leute, die mir eine Kontaktanfrage schreiben und mir sagen, schreib doch warum oder wer du bist oder wo der Kontext ist, damit ich das irgendwie weiß, weil ich das sonst auch nicht alles annehme, ne?
Das kann man ja auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen du am Tag bekommst, aber also bei mir sehr viel zu viele. Ja. Genau, das wäre jetzt erstmal so der erste Punkt. Und dann logischerweise alle Leute, die auch vielleicht einfach mehr in den USA investieren wollen, die einfach Zugang zu dem Tech-Ecosystem hier haben wollen, das könnte auch noch irgendwie spannend sein. Und ja, ich freue mich immer, Leute dann auch einzuladen, die irgendwie zu Besuch sind in New York oder SF zu irgendwelchen Events. Ja. Ich habe 8 Events in den letzten 10 Tagen organisiert. Also wir haben einen guten Streak am Laufen. Ja. Heute Abend gibt es noch eins zum Abschluss und dann freue ich mich auf den WM-Start auch, wo wir dann auch sehr viele Events wieder organisieren werden. Ja. Das ist, glaube ich, noch so eine Sache. Und vielleicht noch ein bisschen auch so über die US/Europa-Sache, was ich mir vielleicht noch so ein bisschen wünschen würde. Da ich habe es natürlich schon so ein bisschen anklingen lassen, aber ich finde es, also es gibt sehr viel Talent in Europa, logischerweise, aber es gibt, die EU Inc. ist ein super Beispiel, Andreas Klinger, der es auch sehr stark mit vorangetrieben hat, super Typ, mag ihn sehr gerne. Aber ich habe das Gefühl, dass dann teilweise die Politik einfach versagt an den richtigen Stellen und eben die Sachen nicht so umsetzt, wie man sie umsetzen müsste, aus natürlich verschiedenen Gründen, verschiedenen Interessensgruppen etc. Aber ja, ich würde mir einfach wünschen, dass Deutschland und Europa allgemein einfach besser administrativ, bürokratisch und politisch für die Zukunft aufgestellt wird. Und das würde mir zumindest persönlich sehr gut tun. Mhm. Aber gleichzeitig sehe ich halt auch den Fakt einfach, dass die Leute, die die großen Sachen jetzt bauen wollen, nicht darauf warten müssen. Sondern dass die einfach dann für sich selber die Sachen dort bauen sollen, wo sie ihren Traum erfüllen können. Und das ist dann halt in vielen Fällen hier drüben.
Das wäre eigentlich ein perfektes Schlusswort, aber ich muss trotzdem noch eine Frage stellen.
Gerne.
Was frage ich mich immer zum Schluss? Was gibt es noch, was dich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil ist? Also ich meine, du warst ja Sportler und du hast irgendwie diese ganzen Unternehmen jetzt gebaut, du investierst, das ist ja alles super cool. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da habe ich noch so ein extra Talent?
Ein extra Talent. Es gibt einige Videospiele, in denen ich relativ gut war, /bin. Ich war mal Top 5 ranked in Celeste Speedrunning. Also das ist einfach so ein Plattformer. Und quasi es gibt so einen Timer, wie schnell man das Game irgendwie durchspielt. Okay. Ich war nämlich mal verletzt und dann konnte ich eine Zeit lang keinen Sport machen. Und dann war ich relativ, ich neige dann dazu, mich zu sehr reinzusteigern in Sachen. Ja. Allgemein, als ich aufgewachsen bin, halt semi-professional Athlete, wie man irgendwie so schön sagt. Aber ich bin auch extremer Nerd. Ja. Ich liebe Videospiele über alles. Ich liebe Anime, ich liebe Manga, was auch sehr hilfreich ist, wenn man sich hier im Silicon Valley irgendwie umgibt. Wir machen bald eine sehr große LAN-Party hier in SF, wo wir mit irgendwie 100 Leuten zusammen Videospiele zocken. Mhm. Es kann gut sein, dass das irgendwo auf meinem LinkedIn auch irgendwo steht.
Ja.
Aber ja, riesiger Videospiele-Fan, riesiger Sports-Fan. Ich freue mich sehr auf die WM. Und ich glaube, was ich sogar lustigerweise mit am meisten aus Deutschland vermisse, die Bundesliga vermisse ich sehr. Ich vermisse deutsche Spaß.
Ja.
Und logischerweise meine Familie und Freunde. Aber ja, ich glaube gerade so dieser Teil ist wahrscheinlich noch nicht so stark ausgeprägt online.
Mhm.
Und das habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen stärker ausgeprägt online, aber ich lese auch sehr, sehr, sehr gerne. Sowohl Hörbücher als auch irgendwie normale Bücher, in Anführungszeichen.
Ein sehr vielfältiges Leben. Vielen Dank für die Insights, deinen Besuch hier. Ich wünsche viel Erfolg mit dem Fund. Das geht ja jetzt bald los.
Ja.
Und ich hoffe, wir machen demnächst was zusammen.
Ja, es wird super. Cool. Ich freue mich.
Bis dann. Danke dir.
Ciao, ciao. Ciao.
So, das war schon wieder mit dem Podcast mit Mike Malko. Ich würde ihm auf jeden Fall folgen und es gab ja ein paar coole Action-Items. Also wer da Interesse hat, gerne ihm bei LinkedIn schreiben. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich kann nur nochmal hinweisen auf den kleinen Spot earlier, ob ihr Bock habt auf eine German-Konferenz hier im House of AI in San Francisco Mitte Oktober. Schickt mir dazu gerne eine Nachricht. Ganz zum Schluss, wie immer, ein Dankeschön an Tobi Nothelfer. Mit dem produziere ich diesen Podcast und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.